Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir heute über das Wort Gottes reden dürfen, dass wir über das Wort Gottes nachdenken dürfen und eins können wir uns sicher sein, das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort Gottes redet heute immer noch genau so. Und das finde ich so stark. Und ich habe meine Predigt damit überschrieben, warum verlassen Christen die Gemeinde? Und dazu habe ich einen Bibelabschnitt aus 2. Korinther Kapitel 4 gewählt, wo es darum geht, wo Paulus beschreibt, ein Schatz in irdenen Gefäßen. Und da beginnt es in Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Kids, habt ihr das verstanden? Also es geht darum, Paulus möchte beschreiben, wir haben einen Schatz. Hast du einen Schatz in dir? Nö. Wann, was denkt ihr? An Gold, Silber, Perlen, ne? Und dann erwähnt Paulus, dass dieser Schatz in irdenen Gefäßen ist. Damit meint er, in uns drinne. Und durch uns passieren manchmal Dinge, und er sagt, es ist die Kraft Gottes, die durch uns wirkt und nicht wir sind es, nicht von uns, so endet er mit diesem Vers. Damit ihr das versteht, habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Ein reicher Mann hatte so ein Hobby. Heute würden wir das vielleicht damit bezeichnen, er würde bei eBay Kleinanzeigen rumsuchen, bei eBay nach den besten Angeboten, nach den wertvollsten Dingen. Autosammler kennen wir vielleicht. Und das war einer, der suchte nach Juwelen. Er wollte seine Juwelensammlung vergrößern. Er wollte noch etwas viel Schöneres finden. Und eines Tages bekam er eine Adresse von einem Juwelierladen. Er freute sich und machte sich natürlich sofort auf den Weg. Als er an dieser Adresse ankam, wurde er stutzig. Er schaute auf seinen Zettel, er schaute auf die Adresse und denkt sich, das passt nicht. Wo bin ich denn hier gelandet? Kein Juweliergeschäft. Keine Vitrine, kein Schaufenster, nichts. Einfach nur irgendwie ein Hinterhof. Und in dem Hinterhof stand auch noch ein Pappschild, 3. Etage Juweliergeschäft. Der Mann ist völlig verwirrt. Er war doch auf der Suche nach diesem Juwelier. Nach diesem Juwel. Ja, jetzt hat er sich schon so weit auf den Weg gemacht, hat er gesagt, jetzt gehe ich auch noch die letzten Meter. Er ging in die 3. Etage. Ihr müsst euch vorstellen, diese Treppe, sie knirschte. Es war eine alte Holztreppe. Der Putz fiel von der Wand. So schäbig war es. Angekommen im 3. Stock, stand er nicht vor einem Hochsicherheitstrakt, vor einer ganz normalen Eingangstür. Er klingelte und er hörte, da kommt einer schlürfend an. Er öffnete ihm die Tür. Es fielen graue Haare ins Gesicht. Der Mann war alt. Er trug schäbige Klamotten. Er lief mit irgendwelchen komischen Filzpantoffeln rum. Der fragte noch mit kränklicher Stimme, ja, bitte. Der Mann war natürlich völlig verwirrt. All das passt nicht zu dem, was ich suche. Aber er fragte, ich bin gekommen wegen dem schönsten und teuersten Juwel. Ich möchte diesen Diamanten haben, der so besonders ist, so wertvoll. Und er wurde hereingebeten. Was der Greis ihm dann zeigte, ließ ihn völlig überraschen. Er hatte gar nicht mehr damit gerechnet. Es war das schönste Juwel, was er noch nicht besessen hatte in seiner Sammelkiste. Er hat sowas noch nie gesehen. Eine unwahrscheinliche Geschichte, nicht wahr? Und doch ist sie wahr. Der alte Juwelier ist Paulus. So müsst ihr euch das vorstellen in diesem Bibelabschnitt. Er ist der Apostel des Herrn. Er ist der Bote, der Gesandte. Paulus war in der Tat schwächlich und krank. Es war nicht so eine Maschine, gesund, wie eine deutsche Eiche im Sturm, immer standhaft. Seine Lebensgeschichte, wenn wir sie lesen, ist irgendwie völlig anders. Seinen Unterhalt bestritt er durch Gelegenheitsjob. Das ist heute ein No-Go. Wir müssen irgendwie einen Job haben, der stabil ist, wo wir unsere Lebensgeschichte erzählen können. Ich war 7 Jahre da, ich war 7 Jahre da, ich habe gekündigt, alle wollten mich haben. Paulus war ein Gelegenheitsjobler. Er verdiente so viel, wie viel er brauchte zum Leben. Paulus war von allen Seiten bedrängt, bedrückt, verfolgt. Er saß im Gefängnis. So eine armselige Figur. Und doch ein Bote Gottes. Und doch bevollmächtigt vom Herrn, von Jesus Christus. Und genau das war das Problem. Diese Korinther waren wie der reiche Mann. Sie haben gedacht, ja, Paulus kommt und ja, da muss doch was hinter sein. Der Typ, der muss richtig glänzen nach außen. Aber das tat er nicht. Und damit hatten die Schwierigkeiten, ihn anzunehmen. Und Paulus schreibt, wir haben diesen Schatz. Ja, er ist da, aber er ist innen drin. Der Schatz des Evangeliums ist armseligen Menschen anvertraut, wie du und ich. Gott sucht nicht das Besondere aus. Gott sucht das Unedle aus. Er sucht das Verachtete aus. Er sucht dieses irdene Gefäß aus, wie mich und dich. Verglichen vielleicht mit einem Alltagsgeschirr. Billig, gewöhnlich und zerbrechlich. Paulus beschreibt sich als irdenes Gefäß, als bedrängt, als verlegen manchmal, als verfolgt, als niedergeworfen, beständig dem Tod preisgegeben. Der Tod ist wirksam in uns, so beschreibt er das. Paulus, ein wertloser Behälter, eine Hülle von etwas Überragendes. Innerlich hat er das Größte, innerlich trägt er das Größte mit sich, weil er die Erkenntnis des Christus in sich hat. Und seine Arbeit ist das Größte, weil er für seinen Herrn arbeitet. Paulus schrieb auf der zweiten Missionsreise an die Korinther. Und im ersten Korintherbrief ist das so gegensätzlich. Paulus war so hart. Paulus hat die Problematiken aufgegriffen und im zweiten Brief zeigt er sich von einer ganz anderen Seite. Die Zustände waren katastrophal und deswegen sah sich Paulus gedrängt, die Problematiken anzusprechen. Es waren heidnische Einflüsse. Es war die fleischliche Haltung war ein Problem. Parteiungen gab es. Hochmut, Gleichgültigkeit, Sünde, Missbrauch von Gnadengaben, falsche Lehren der Auferstehung. In der korinthischen Hafenstadt müsst ihr euch das so vorstellen, es waren die römischen Offiziere, die ein Leben lang dem römischen Reich gedient haben. Und jetzt erlebten sie ihre Pension gerne in Korinth. Und deswegen gab es ein Drittel dieser Römer, die dort waren, reich. Ein schönes Leben nochmal genießen. Und dann waren 2/3 des Volkes Sklaven, Arbeiter, die bemüht waren, den Römern alles recht zu machen. Dann kam noch das nächste Problem. Es war eine Hafenstadt. Es kamen Schiffe, sie brachten Waren, Güter und sie holten auch ab. Es wurde Handel getrieben. Und in diesen Tagen, wo die Schiffer da waren, haben sie natürlich auch ihre Dinge mit nach Korinth gebracht. Im 2. Korintherbrief wird Paulus aber so persönlich wie in keinen seiner anderen Briefe. Er zeigt sich von einer schwachen Seite. Verzweiflung, Schwachheit, körperliche Leiden, Verleumdung und Schwierigkeiten. Paulus, der Name bedeutet der Kleine, der Geringe. Aber er wusste, er trägt etwas Überragendes in sich. Und dennoch besitzt er die menschliche Schwachheit. Er möchte uns klar machen, hey, sei nicht stolz auf deine Hülle, sei nicht stolz auf deine Menschlichkeit. Wir sollen uns stützen und bauen auf den Inhalt, der uns ausmacht. Ab Vers 8 betont er das immer wieder und sagt, erstmal hat er das vorgestellt, was er als Person ist. Und jetzt geht er darauf ein, was er erlebt und wie er es erlebt. Und er sagt, ab Vers 8, in allem sind wir bedrängt. Aber nicht erdrückt. In allem sind wir manchmal, wir sehen keinen Ausweg, sagt er. Und dann kommt dieses Aber, nicht ohne Ausweg. Ich weiß nicht, wie du dir Bedrängnis heute vorstellst. Vielleicht sagen wir heute, ich bin in einer schwierigen Lage, ich bin in einer Notsituation. Ich bin in einer Ausweglosigkeit. Wir stehen vor Problemen, wo wir menschlich keinen Ausweg mehr sehen. Aber ohne Ausweg. Vers 9, wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Viele Christen glauben, wenn ich Christ bin, darf mir vieles nicht mehr passieren. Dieser Abschnitt zeigt mir doch jedoch ganz was anderes. Es zeigt mir einmal diese Menschlichkeit auf, was er alles erleiden muss, Bedrängnis, Verlegenheit, Verfolgung, erdrückt zu sein, niedergeworfen. Und dann berichtet er mit diesem einen Wort, aber. Und hinter diesem Aber steckt eine ganze Beziehung, das Kreuz Jesu und seine Wirklichkeit in uns. Und dann kommt dieses Aber und dann beschreibt Paulus das Bessere, was er erlebt. Mein Leben aus Christus heraus. In der Gemeinde muss immer alles perfekt sein. Alle müssen mich immer freundlich anschauen. Ich komme hier rein morgens, hey, und alle schauen mich freundlich an. Das ist meine Wahrnehmung, das muss so sein. Sie behandeln mich immer, wie sie behandelt werden wollen. Ne? Ist meine Erwartung. Sie reden nie schlecht über mich. Sie helfen mir immer, wenn ich gerade in der Not bin. Ich rufe an, zack, ist sofort jemand da. Sie benachteiligen mich nie. Sie haben immer ein offenes Ohr für mich. Sie sind für mich da, wenn ich gerade ein Tief habe. Wenn ich nicht in die Gemeinde komme, fragt jeder sofort, hey, wo warst du? Bist du nächsten Sonntag wieder da? Jeder von denen könnte glatt Jesus sein. Die nächste Vorstellung vielleicht, als Christ muss ich gesegnet sein mit meiner Arbeit, mit meiner Familie, mit meiner Gesundheit, mit Karriere, mit Ehe, mit Kindern. Gesegnet sein, wenn ich spende, wenn ich Gutes tue. Wenn du in einer Gemeinde lebst, wenn du nüchtern bist, wirst du gerade gemerkt haben, das war vielleicht eine Fake-Vorstellung, ein gewisses Ideal, was ich hier gerade vorgestellt habe. Genauso wie wenn ich in eine Ehe gehe und sage, oh, ich bin so verliebt und mein Gegenüber wird mich nie verletzen. Er wird mir nie untreu werden. Ist das so? Wir alle sind der Menschlichkeit ausgesetzt. Genauso wie auf dem Arbeitsplatz, in der Ehe, in der zwischenmenschlichen Beziehung, ja auch in der Gemeinde. Es entstehen Verletzungen, manchmal bewusst und manchmal unbewusst. Es entstehen Parteiungen, Spannungen, Herausforderungen. Ein Junge von 13 Jahren kam mal zu der Mutter und sagte, Mutter, es läuft einiges schief in der Gemeinde. Er listete einiges auf und sie sagte, Junge, du hast recht. Aber weißt du was? Ich könnte deine Liste noch sehr viel weiter ausführen. Ich weiß noch viel mehr, was schief läuft. Aber ich liebe meine Gemeinde. Was hat das Wort aber auf sich? Ein falsches Gottesbild führt immer zu einem falschen Leben in der Beziehung zu Gott und hat auf Dauer schwerwiegende Folgen. Genauso wie ich das schon erwähnt habe, wenn ich in eine Ehe gehe und mit diesem Bild, mein Gegenüber wird mich nie verletzen, ich werde irgendwann hart aufklatschen. Nicht ein bisschen Moral ist notwendig, sondern die Moral Gottes ist für uns notwendig. Sein Wort ist wie eine Kalibrierung für uns. Wir können uns das vielleicht so vorstellen. Habt ihr alle schon mal sowas gesehen? Die Männer nicken, die Frauen brauche ich nicht in der Küche. Die Dreherfräser sagen, jupp, alltägliches Besteck. Genau. Also die Männer fühlen sich gleich zu Hause. Es ist eine Bügelmessschraube. Mit dieser Bügelmessschraube kann ich so genau messen, dass ich sogar ein Haar von dir rausziehen könnte und sagen könnte, wie dick es ist. So genau ist diese Bügelmessschraube. Ich kann ein Blatt Papier nehmen und es messen. Jetzt sagt der Mann, stopp. Das ist nicht wahr. Diese Bügelmessschraube, die kann dir alles anzeigen. Das Teil ist sehr wichtig. Das ist ein Endmaß. Bevor ich genau messen möchte, muss ich das Endmaß hier zwischenklemmen und überprüfen, stimmt das Teil überhaupt? Erst dann kann ich mir sicher sein und deutsche Handwerksqualität leisten. Du brauchst genauso eine tatsächliche Umkehr und nicht eine oberflächliche Bekehrung. Das, was wir heute vielleicht sagen, wir lassen Gras drüber wachsen oder ist okay, ist alles gut. Römer 3,23 zeigt es kurz auf. Er sagt, wir sind alle Sünder. Das ist diese Römerstraße. Römer 5,8, er liebt uns so sehr. Obwohl wir Sünder waren. Römer 6,23, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnade Gottes aber ewiges Leben. Römer 10,10 wird schon problematischer, denn da werden wir herausgefordert, mit dem Mund zu bekennen, was im Herzen schon passiert ist und dafür dankbar zu sein. Dieses Aber, was Paulus hier beschreibt, kann ich nur dann erleben, wenn ich weiß, was Christus für mich getan hat. Auch wenn gerade mein Nächster gar nichts für mich tut. Dieses Aber kann ich nur dann erleben, wenn ich weiß, dass ich ein Bürger des Himmels bin. Auch wenn ich hier zeitweise irgendwie kein Zuhause finde. Dieses Aber kann ich nur dann erleben, wenn ich weiß, dass ich teuer und wertvoll erkauft bin, auch wenn die anderen mir gerade keinen Wert geben. Dieses Aber kann ich nur dann erleben, wenn ich weiß, dass ich wunderbar gemacht bin, auch wenn ich nicht verheiratet bin, auch wenn ich gerade verlassen werde von meinem Mann, darf ich wissen, ich bin wunderbar gemacht. Ich bin wunderbar gemacht, auch wenn ich gerade auf dem Schulhof gemobbt werde. Dieses Aber kann ich nur dann erleben, dass wenn Gott sein Werk in mir vollenden möchte und wird. Liebt Gott mich wirklich? Weiß ich das? Hat er mich angenommen trotz meiner Fehler? Wenn Menschen die Gemeinde verlassen, dann haben sie eigentlich schon innerlich die Gemeinde lange verlassen. Das Problem, was sie erleben in einer Gemeinde, ist genau das, was wir beschrieben haben. Das Ideal sehen wir manchmal, erleben wir manchmal. Aber manchmal prescht diese Menschlichkeit aufeinander. Und sie nehmen diese Menschlichkeit als Bestätigung und distanzieren sich. Weißt du, was das Problem ist? Dein Endmaß ist ein anderes. Jesus sagt dir nicht, es läuft immer picobello. Denn dann geht er weiter in Vers 10. 11 und 12, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird, damit. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird, an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Das Wort damit hat hier einen Zweck, hat hier einen Grund. Nicht wegen einer Sünde, die ich getan habe, erlebe ich manchmal diese Umstände. Nein, es hat einen Grund, damit. Im Leid werde ich mit Christus eins. Hat Jesus uns versprochen, dass wir all diesem aus dem Weg gehen werden? Hat er nicht. Er hat gesagt, genauso wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen, bedrängen und erdrücken. Was bei vielen theologisch nicht in die Gedanken passt, ist, ein Tier stirbt, und ich kann leben. Ein Tier stirbt und von diesem Fleisch darf ich mich ernähren. Von diesem Fleisch darf ich sogar eine Grillparty schmeißen und wir dürfen weiterleben, weil wir gesättigt sind, weil es jetzt tot ist. Christus stirbt und wir dürfen leben. Das ist seine Vorstellung, das passt uns nicht. Viele sagen sich, ja, du kannst Christus den Liebenden erzählen und weitersagen, aber doch nicht den Gekreuzigten, das passt nicht in uns hinein. Paulus sagt, dass er so viel Leid ertragen musste. Aber die Korinther haben das Evangelium gehört. Die Korinther haben ewiges Leben dadurch bekommen. Und das war seine Freude. Er sagte, trotz dieser Umstände, trotz dieses Leids, haben Menschen es gehört, haben Menschen das ergriffen und sind jetzt für alle Ewigkeit gerettet. Was denken wir, wenn wir am Leiden sind? Denken wir an uns oder denken wir an Jesus? Oder denke ich an meinem Nächsten? Ein Missionar hatte einmal ein Angebot bekommen von einem Ölkonzern. Und sie waren in einer Verhandlung und sie sahen seine Fähigkeiten, seine Begabungen. Und sie wollten ihn unbedingt haben. Und sie haben ihm ein monatliches Gebot abgegeben, das bekommst du, wenn du zu uns kommst. Und sie gingen immer höher und er gab irgendwie keine Antwort, keine richtige. Und sie wussten nicht, wo sind wir dran? Und am Ende, wo sie schon bei 20.000 Euro im Monat waren, fragten sie, ist dir dieser Lohn zu gering? Er sagte, die Summe, die ist in Ordnung, aber die Aufgabe, die ist mir zu gering. Ich arbeite für Gott, ich arbeite für sein Reich und diese Dinge haben Ewigkeitswert. Hinter diesen Dingen stecken Seelen. Paulus hat sich komplett aufgegeben und musste all das erleiden. Aber er wusste, ich bin unterwegs für einen barmherzigen Gott. Ich bin unterwegs für einen Gott, der tröstet. Ich bin unterwegs für einen Gott, welcher will, dass jeder, auch du, gerettet wirst. Welcher auch will, dass wir einander lieben. Welcher will, dass wir nicht heidnische Einflüsse in unsere Gemeinde hineinlassen, hineinbringen. Welcher will, dass wir nicht fleischliches Denken haben, sondern geistliches. Und dass dieses geistliche Handeln uns befähigt, auch geistlich zu handeln und zu tun. Dass wir keine Parteiungen zulassen, sondern im Frieden miteinander leben. Dass wir nicht hochmütig sind und den anderen geringer schätzen, sondern dass wir demütig sind und den anderen höher schätzen als uns selbst. Dass wir nicht gleichgültig sind, sondern bereit sind. Bereit, wenn wir das Wort Gottes hören. Bereit sind, wenn ich heute was höre und gemerkt habe, mein Ideal ist ein anderes als das, was Gott von mir möchte. Bereit sein, sich verändern zu lassen. Welcher will, dass Sünde ein No-Go in unserem Leben ist, dass wir anfangen, Sünde zu hassen. Weißt du, wenn du das, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn du erlebst, dass Sünde eine Beziehung zerbricht, eine Familie zerbricht, Menschen zerbricht, und dann kommt in dir ein Hass auf diese Zerstörung, und das wünsche ich uns. Dass wir nicht einfach nur die Sünde lassen, sondern dass wir sie anfangen zu hassen. Es gibt Momente in meinem Leben auch, wo ich mich mit Paulus identifizieren kann. Nein, ich bin nicht der Missionar wie Paulus, sondern identifizieren kann mit der schwachen Seite. Manchmal weiß ich einfach nicht weiter. Ich schaue mir das an und denke mir, wie soll das weitergehen? Bedrängt auf einer anderen Art. Verlegen und niedergeworfen. Und ich bin so dankbar, dass Gott nicht nur ein Gott der Gerechtigkeit ist, sondern dass Gott ein Gott der Barmherzigkeit ist. Er möchte barmherzig sein mit dir. Er möchte dich trösten. Er möchte dir Menschen in den Weg stellen, die nicht alles besser wissen, sondern einfach nur Mitgefühl haben. Es kann deine Ehefrau sein. Es kann dein Bruder sein, es kann deine Schwester sein in der Gemeinde. Aber wisst ihr was? Um Mitgefühl zu bekommen, muss ich erstmal bereit sein, so wie Paulus, sich von der verletzlichen Seite zu zeigen. Wenn ich mich zeige als Terminator, dann braucht mir keiner Barmherzigkeit erweisen, dann braucht mich keiner zu trösten. Aber das ist genau die Idee. Gott möchte dir Barmherzigkeit erweisen. Gott möchte dich trösten. Menschen sind oft in gleichen Situationen mit anderen Dingen beschäftigt. Und er möchte, dass wir in diesem Leib ein Miteinander gestalten. Ein Miteinander, was barmherzig ist. Ein Miteinander, was tröstet. Menschen, die dich einfach lieben, wie du bist und nicht, was du kannst, was du alles schon geschaffen hast. Menschen möchten dir einfach echte Freundschaft anbieten, weil sie ein Teil der Gemeinde Jesu Christi sind. Und sie sehen dich auch darin. Bist du ein Aussteiger? Ich möchte dich ermutigen, deine Erwartungen zu überprüfen. Deine Erwartungen zu überprüfen von deinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Deine Erwartung zu überprüfen, was die Gemeinde angeht. Das Endmaß wird dir nicht weiterhelfen. Was dir weiterhelfen wird, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird dir weiterhelfen, was Gott sich gedacht hat, sein Ideal. Und sein Ideal ist auch mit Fails. Wir dürfen fallen, aber gehen wir da heraus. Dass wir anfangen zu beten, Vater, vergib mir, wie auch ich meinen Schuldigern vergebe. Bleib nicht in deiner Bedrängnis, in deinem Ärger, in deinem Zorn, in deinem Wut gegenüber diesen Menschen. Wenn du vielleicht mit deinem Nächsten nicht klarkommst oder auf einmal mit allen nicht klarkommst, dann hinterfrag dich, wie sieht meine Liebe zu meinem Nächsten aus? Da werden wir ganz schnell und oft eine Antwort finden. Kann mich Christus diese Situation anders sehen zu lassen? Kann Christus mich befähigen, diese Situation oder diese Beziehung zu meistern? Auch wenn ich keinen Ausweg sehe, so wie Paulus es beschreibt. Und doch, Christus hat einen Ausweg. Als Christ zu leben, ist es nicht die einfachste Option, aber es ist die richtige Option. Und ich wünsche mir, dass wir in diesen Momenten seine Wahrheit wirklich annehmen und glauben und mit dem Mund bekennen, mit unserem Leben proklamieren. Bekennen, dass wir zu ihm gehören, dass wir Menschen sind, die immer noch Menschlichkeit besitzen. Aber wir tragen Christus in uns, aber wir tragen das Evangelium in uns. Und das bringt uns eine neue Perspektive, eine neue Ausgangslage. Lasst uns aufstehen und wir bitten Gott um Gnade.